und herzlich willkommen zum Börsenpodcast aus der Kaffeeküche von Alb und Wallwitz. Ja, Inflation, ein Thema gerade in aller Munde, dass wir in Deutschland aber bereits viel schlimmere Inflationszeiten hatten, welche Parallelen es zu damals gibt und was das für die Kapitalmärkte bedeutet. Hiermit möchte ich mit meinen beiden heutigen Gästen sprechen. Begrüßen darf ich zu einem Frank Stocker, seit 2001 Korrespondent für die Wirtschafts- und Finanzthemen bei der Welt bzw. Welt am Sonntag. Er hat außerdem zudem jüngst ein Buch über die Hyperinflation geschrieben mit dem Titel Die Inflation von 1923, wie es zur größten deutschen Geldkatastrophe kam. Hallo, Herr Stocker.
Hallo, grüß Sie.
Und ich freue mich auch sehr, eine bekannte Stimme des Podcasts begrüßen zu dürfen, den Gründer und Lead-Portfolio-Manager, Herrn Dr. Georg von Wallwitz. Und auch er ist Autor eines Inflationsbuchs mit dem Titel Die große Inflation, als Deutschland wirklich pleite war. Hallo, Georg.
Ja, hallo, Christina.
Genau, mein Name ist Christina Bambach und ja, für mich stellt sich natürlich die Frage, Inflation eigentlich ein ganz unschönes Thema in der aktuellen Situation. Was bewegt einen, ein ganzes Buch darüber zu schreiben, Herr Stocker?
Ja, das ist letzten Endes eigentlich eine Folge der Corona-Pandemie. Als wir da alle mal wieder in so einem Lockdown saßen, da bin ich so durch Wikipedia gelaufen, habe da ein bisschen rumgeguckt und bin da irgendwie hängen geblieben bei dieser Inflation von vor 100 Jahren. Und ich hatte so die Geschichten in meinem Hinterkopf, noch erzählt von meiner Großmutter, die das teilweise miterlebt hat, wie der Vater nach Hause gekommen ist mit einer Tüte voller Geld, das Geld der Mutter gegeben hat und die sofort zum Markt gerannt ist, gekauft hat, was nur ging, weil am nächsten Tag das Geld schon nichts mehr wert war. Also man wollte das Geld so schnell wie möglich loswerden. Und ich habe dann ein bisschen rumgeguckt im Internet, aber irgendwie nichts richtig Interessantes dazu gefunden. Also natürlich gibt es wissenschaftliche Bücher dazu, die das aber eben wissenschaftlich aufarbeiten und sowas will man jetzt in seiner Freizeit nicht unbedingt lesen. Ja, und weil ich dann nichts Gescheites gefunden habe, habe ich mir gedacht, dann schreibe ich eben selber ein Buch dazu. Und ich hatte ja Zeit in dem Lockdown und habe das dann einfach gemacht.
Ja, es ging mir ähnlich. Bei mir war es natürlich auch eben diese Geschichte, dass man es nicht so richtig wusste. Ich meine, als Vermögensverwalter wird man natürlich schon immer mal gefragt, ja, also kommt jetzt der Währungsschnitt und kommt jetzt die große Inflation und ich weiß nicht was und wird das jetzt nicht alles wie damals 23? Und dann habe ich eben einmal so gemerkt, naja, so genau weiß ich es dann auch nicht, was damals war. Wie war das denn damals 22? Und diese Geschichten sind Teil der Familientradition, das wird weiter erzählt. Aber was denn nun genau passiert ist, weiß natürlich nach 100 Jahren eigentlich keiner mehr so richtig. Und genau, und dann gibt es eben diese Fachbücher, aber eigentlich nichts Leserliches. Und da haben wir uns zur selben Zeit, aber ganz getrennt, hingesetzt anscheinend und hatten dasselbe Problem. Es gibt kein vernünftiges Buch zu dem Thema und jetzt gibt es zwei.
Aber das ist ja quasi schon die Steilvorlage. Was ist denn damals passiert?
Herr Stocker.
Ja, das jetzt in einem Satz zusammenzufassen. Also das Interessanteste finde ich ja, dass man diese Inflation, also den Beginn jener Inflation vor 100 Jahren auf den Tag genau festlegen kann. Also das war am 3. August 1914, als die sogenannten Währungsgesetze vom Reichstag verabschiedet wurden. Jeder weiß, damals hatte gerade der Erste Weltkrieg begonnen mit diversen Kriegserklärungen. Und diese Währungsgesetze, die haben dazu geführt, dass die Goldbindung der Reichsmark aufgehoben wurde. Das war ja zuvor so ein Anker, also so eine reale Basis, die die Währung hatte und die wurde beseitigt mit ein paar Schnörkeln drumherum, dann auch Darlehenskassen wurden gegründet und so weiter. Also letzten Endes führte das aber dazu, dass sich die Wertbasis und die Geldmenge völlig entkoppelt haben. Über die Jahre bis zum Kriegsende hat sich dann die Geldmenge vervielfacht, aber die produzierten Güter haben sich natürlich nicht vervielfacht, sondern im Gegenteil, das Bruttosozialprodukt ist sogar zurückgegangen natürlich. Und das war sozusagen der erste Meilenstein, die erste Voraussetzung dafür, dass das dann entstehen konnte, was dann später die Hyperinflation wurde. Am Anfang hat man das natürlich noch gar nicht gemerkt, richtig. Da gab es dann kleine Preiserhöhungen, vor allem nach dem Krieg, als dann die Preise freigegeben wurden. Und nach dem Krieg kamen dann halt noch verschiedene andere Punkte dazu. Da kamen hinzu die Verluste großer Gebiete, die Deutschland abtreten musste. Dann die Reparationen, die Deutschland zahlen musste, letzten Endes im Umfang von 132 Milliarden Goldmark. Das kann man sich heute auch schwer vorstellen, wie viel das war. Aber grob gesagt, es war mehr als die gesamte Wirtschaftsleistung des Landes damals. Und das hat dazu geführt, dass der Staat chronisch unterfinanziert war. Und was macht ein Staat, der chronisch unterfinanziert ist? Entweder erhöht er die Steuern, was damals aber nicht möglich war aus verschiedenen politischen Gründen, oder er druckt das Geld. Und man hat sich für Letzteres entschieden und das hat dann halt über verschiedene Eskalationsstufen letzten Endes dazu geführt, dass wir 1923 oder eigentlich schon Mitte 1922 in die Hyperinflation abgeglitten sind.
Ja, ich meine, man kann das eben nicht an einem einzigen Punkt so richtig festmachen. Man kann natürlich sagen, ja, die Verschuldung im Krieg, die ist natürlich eingegangen worden in der Hoffnung, dass man gewinnt. Und nach dem Krieg, ja, wie Sie sagen, kam dann einiges noch dazu, eben, dass Deutschland eben eine extreme Auslandsverschuldung hatte. Also diese 123 Milliarden Goldmark entsprachen ungefähr 200% der Wirtschaftsleistung damals. Und da würde man eben heute sagen, naja, 200% vom GDP Verschuldung ist im Grunde zu viel. Die Japaner, die haben so viel heutzutage, die stemmen das irgendwie, aber das natürlich im Inland. Und diese enorme Auslandsverschuldung hat dann halt auch die Währung zerschossen, nicht? Weil natürlich jeder wusste, die Deutschen müssen jetzt irrsinnig viel Geld ins Ausland schicken. Und dieses Geld, was ins Ausland geschickt wird, muss getauscht werden, weil natürlich im Versailler Vertrag war festgelegt, dass diese Reparationen nicht in Mark gezahlt werden, sondern in Pfund und Franc und Dollar. Und dann kam es eben von allen Seiten, ging es eben das rein. Eben der Staat brauchte irrsinnig viel Geld, nicht nur für die Auslandsverschuldung, aber eben auch für die heimkehrenden Kriegsteilnehmer, die da von der Front zurückkamen. Und er brauchte Geld für die Entschädigung der Leute, die eben in den abgetretenen Gebieten viel verloren haben und, sodass dann Deutschland wirklich pleite war und am Ende nur noch Geld gedruckt hat. Aber wie wir alle wissen, durch bloßes Drucken von Geld wird der Wohlstand nicht besser.
Wenn ich das noch ergänzen darf, einen interessanten Punkt finde ich halt auch noch, dass man sich des Problems damals zunächst gar nicht bewusst war. Also heute sagt man natürlich, wenn ein Staat Geld druckt und es direkt in den Konsum geht, direkt in die Menschen, dann ist das eine Voraussetzung oder ein sehr großer Punkt, der zu Inflation führt. Aber damals hat man das so gar nicht gesehen. Damals hatte man sogar die Erfahrung, dass Länder wie die USA und Großbritannien, die direkt nach dem Krieg inflationäre Entwicklungen ganz hart denen entgegengewirkt haben, indem sie die Zinsen erhöht haben, was dann dort zu einer Rezession, zu Massenarbeitslosigkeit und so weiter geführt hat, während Deutschland in jener Zeit eine boomende Konjunktur hatte. Also hier ging es der Wirtschaft bestens und es gab sogar Stimmen hier, die in der Wirtschaft gesagt haben, wenn es hier mal nicht mehr so gut gehen sollte mit dem Aufschwung, dann müssen wir mehr Geld drucken, damit es weiter so geht. Also man hat es gar nicht richtig als Problem wahrgenommen und in den ersten 2-3 Jahren im Krieg war es ja auch noch nicht das große Problem. Das hat sich dann erst kulminiert.
Genau, wir haben quasi unsere Arbeitslosigkeit exportiert an die Sieger. In den Siegerländern war plötzlich Arbeitslosigkeit und ging es den Leuten schlecht. In Deutschland, wo ja auch keine Kriegszerstörungen war, das muss man sich ja auch mal quasi auf der Zunge zergehen lassen, die Kriegszerstörungen waren ja in Frankreich, in Nordfrankreich und in Belgien und in Deutschland war ja nichts kaputt. Und dann hat man eben über die Inflation, aber eben auch durch die Unmöglichkeit, die Fremdwährung anders zu beschaffen als Mark zu verkaufen, ist der Wechselkurs halt dramatisch gefallen. Nicht? Es gab halt ein wahnsinniges Angebot an Mark. Die Deutschen mussten Pfund und Franc kaufen, haben dafür Mark angeboten. Und dieses wahnsinnige Angebot führte dazu, dass halt der Preis der Mark immer weiter gesunken ist. Und das hatte eben dann zur Folge für die Industrie, dass man eben sehr billig exportieren konnte. Und insofern gab es eben in Deutschland auch, das war für mich so auch ein Aha-Erlebnis beim Schreiben dieses Buches, gab es durchaus interessierte Kreise, die sehr zufrieden damit waren, dass man eine Inflation hatte und damit eigentlich sich ganz gut eingerichtet haben.
Wann und wie ist es denn dann gekippt? Also es hört sich ja so an, als würde Inflation ist gut verstanden werden. Wann kam da so ein Aha-Erlebnis dann seitens der Gesellschaft bzw. Politik, dass es vielleicht doch nicht so gut ist? Und was war das?
Also man kann das meines Erachtens festmachen an den Überlegungen, die Anfang 23 dann angestellt wurden seitens des Wirtschaftsministeriums und der Reichsbank, dass es jetzt genug ist mit der Inflation, weil die Inflation irgendwann stärker war, als der Kurs der Mark gefallen ist. Das heißt, die deutschen Exporte wurden wieder teurer. Und die Inflation war eben so gewaltig, dass die Währung einfach auch nicht mehr zu gebrauchen war. Also die Unternehmen haben nicht mehr wirklich in Mark gerechnet, sondern in Dollar oder in Pfund. Und Fremdwährung hat auch immer stärker die Währung, die Mark ersetzt, sodass man plötzlich Einkäufe gemacht hat mit Straßenbahnfahrkarten. Ja? Für die Straßenbahnfahrkarten hat man immer noch eine Straßenbahnfahrt bekommen. Aber also die Währung war irgendwann nicht mehr zu gebrauchen. Weder als Tauschmittel noch als Wertaufbewahrungsmittel, noch haben die Unternehmen und die Privatleute darin gerechnet, sodass die Währung dann einfach tot war. Und das war Anfang 23 spätestens so. Damals war die Besetzung des Ruhrgebietes durch Frankreich und Belgien. Und da war es dann eben, nahm die Inflation dann ein Ausmaß an, dass die Mark tot war und ersetzt werden musste. Das war dann irgendwann auch dem Letzten noch klar.
Ich finde halt interessant, dass, also ja, man kann sagen, Anfang 23 war die Mark schon tot, aber es hat ja immer noch ein Dreivierteljahr gedauert, bis man sie endlich ersetzt hat. Und das ist das eigentliche Drama. Ich würde sogar sagen, dass so Mitte 1922 schon, als Walter Rathenau, der Außenminister, ermordet wurde, das war so ein Punkt, wo irgendwie die Stimmung gekippt ist, wo man gemerkt hat, hier geht wirklich das Land den Bach runter. Spätestens 23, als dann das Ruhrgebiet besetzt wurde, weil Deutschland die Reparationen nicht mehr bezahlt hat und wo daraufhin die Reichsregierung zum Streik aufgerufen hat im Ruhrgebiet und im Rheinland und den Arbeitern und Beamten das Gehalt weitergezahlt hat, ohne dass was produziert wurde. Dadurch wurde natürlich die Währung völlig zerrüttet und trotzdem hat es noch ein ganzes Dreivierteljahr gedauert, bis dann am 15. November, also eigentlich 11 Monate von Anfang 23 gerechnet, bis dann am 15. November die Reichsmark oder die Papiermark, wie man dann damals oft auch noch gesagt hat, weil es letzten Endes ja nur noch Papierfetzen waren, ersetzt hat durch die Rentenmark. Also das ist das eigentliche Drama, dass man dann erst dahin kommen musste, dass ein Dollar 4,2 Billionen Mark wert war. Anfang 23 waren es noch ungefähr 8.000 Mark. Also diesen Schritt von 8.000 Mark zu 4,2 Billionen hat man im Jahr 23 dann noch zugelassen.
Also der Punkt ist eben in der Tat, bei der Rathenau-Ermordung ist der Außenwert der Mark eben hat angefangen aus dem Bett zu fallen. Weil die Ausländer, die haben es dann kapiert. Die haben gesehen, ein Staat, der nicht in der Lage ist, seine Minister zu schützen, und der Rathenau war ja nun wirklich nicht der Erste, der ermordet worden ist, in so einem Land, dem traue ich auch nicht zu, dass er sein Geld schützt, und da will ich auch mein Geld nicht angelegt haben. Und der Außenwert ist dramatisch gefallen. Die Ausländer haben dann eben verkauft. Die Inländer haben eben dann nochmal gebraucht, entsprechend länger, um das zu kapieren. Aber in der Tat ist dieser Rathenau-Mord war ganz signifikant, weil eben Währung auch viel einfach mit Vertrauen zu tun hat. Vertraue ich diesem Staat, der hinter dieser Währung steht? Und die Antwort war dann einfach nein.
Auch noch interessant ist ja, dass der Staat in diesen Monaten 1923 dann auch noch versucht hat, die Mark zu retten mit diversen Maßnahmen, wo man sich heute nur einen Kopf greifen würde, wie zum Beispiel Devisen- und Goldverbot.
Ja.
Also es war verboten, andere Devisen zu besitzen, was dazu geführt hat, dass es dann Devisenrazzien gab. Man saß also im Café, plötzlich kam die Polizei rein, hat alle Türen verrammelt und alle gefilzt. Und jeder, der eine Dollarnote, eine Pfundnote oder irgendwas anderes dabei hatte, musste die entschädigungslos abgeben. Oder Häuser wurden gestürmt. Briefe geöffnet und so weiter. Also jeder, der Gold oder Devisen besaß, musste die abgeben oder sie wurden eben abgenommen. Auch völlig absurd aus heutiger Sicht, aber man hat damals noch irgendwie scheinbar geglaubt, damit das Ruder rumreißen zu können.
Hat es deswegen auch so lange gedauert, weil ich meine 9 Monate oder sogar länger, hat man erst versucht, mit solchen Methoden das Ganze in den Griff zu bekommen, bevor man dann wirklich eine Währungsreform eingeht? Oder was war da der Hintergrund?
Also man muss ja wissen, also die Währungsreform, also das neue Geld allein hat das Ruder nicht rumgerissen, sondern verschiedene Maßnahmen, die damit verbunden waren. Also auf den Punkt gebracht, der Staat hat aufgehört, Geld zu drucken. Und nur beides zusammen konnte erfolgreich sein. Und der Staat konnte aufhören, Geld zu drucken, weil er den Ruhrkampf beendet hat. Also weil er gesagt hat, wir beenden den Streik im Ruhrgebiet und im Rheinland, hören auf, die Gehälter zu bezahlen. Man hat dann die Erwerbslosenfürsorge reformiert, also das umgelegt. Das wurde bis dahin vom Staat getragen. Das wurde dann auf Arbeitnehmer und Arbeitgeber umgelegt. Und man hat 1/4 der Beamten entlassen. Das finde ich auch unvorstellbar heutzutage. Und das ist wirklich bis 1. April 1924 auch geschehen. Da wurden 1/4 der gesamten Beamten entlassen. Und so wurden halt die Belastungen des Staates deutlich heruntergefahren. Und so konnte man dann am Datum 15. November festlegen, wir machen jetzt eine neue Währung, diese Rentenmark. Und gleichzeitig hören wir auf, Geld zu drucken. Und dadurch war die Inflation praktisch über Nacht verschwunden.
Also in der Tat, die Ausdünnung des Beamtenapparates war auch dringend notwendig, weil diese Beamten sind ja nach dem Krieg dann eben auch alle erst eingestellt worden oder zu einem guten Teil. Man hat eben auch bei der Reichsbahn plötzlich irrsinnig viele Leute eingestellt, um einfach die Arbeitslosigkeit niedrig zu halten. Man muss eben sehen, dass nach dem Ersten Weltkrieg eine ganz reale Angst davor war, dass es zu einem kommunistischen Putsch nach sowjetischem Vorbild kommen würde. Und das war kein sehr attraktives Modell, weil das ging mit einem ziemlich brutalen Bürgerkrieg in Russland damals einher. Und um eben die heimkehrenden Soldaten, die natürlich alle sehr frustriert und noch dazu bewaffnet waren, irgendwie einzufangen und ruhig zu stellen, hat man eben auch sehr großzügig eingestellt beim Staat. Und bis 23 hat sich das alles irgendwie beruhigt. Und dann hat man da eben auch wieder diesen radikalen Schritt in die andere Richtung gemacht. Aber ein wichtiger Faktor war für die Stabilisierung der Markt natürlich auch der Dawes-Plan, dass also die Forderungen aus dem Versailler Vertrag erstmal sehr gestreckt wurden und an die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Deutschlands angepasst worden sind, so dass eben das Deutsche Reich in der Lage war, die Auslandsverpflichtungen auch aus dem zu bedienen, was im Land erwirtschaftet wurde und auch was aus dem Export deutscher Waren ins Ausland erwirtschaftet wurde. Und das hat eben dann den Außenwert der Währung eben auch stabilisiert. Da ist eben vielleicht noch eine als Fußnote, die Deutschen haben immer gesagt, naja, liebe Alliierte, ihr müsst eure Forderungen gegen uns zurückschrauben, weil dann stabilisiert sich die Mark und dann stabilisiert sich auch die Inflation, weil wenn die Mark immer weiter fällt, dadurch, dass wir immer mehr Geld ins Ausland abliefern müssen, importieren wir diese Inflation. Das ist eigentlich der Grund der Inflation. Und die Alliierten haben gesagt, nee, Grund der Inflation ist, dass ihr so viel Geld druckt. Es haben wahrscheinlich beide irgendwo recht gehabt, aber es war natürlich eine sehr unproduktive Phase, dass eben über Jahre hinweg beide Seiten sich das einfach nur vorgehalten haben, ihre beiden unvollständigen Theorien. Ich denke, wenn man beides zusammennimmt, wird erst ein Schuh daraus.
Ja, jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass der Preis der Mark gesunken ist und wir sehr hohe Inflationsraten hatten. Wenn ich die Situation heute mal anschaue, auch der Euro hat recht stark nachgegeben und abgewertet und wir haben mittlerweile auch zweistellige Inflationsraten. Was gibt's denn so für Parallelen zu damals und was sind die Unterschiede, sodass das heute vielleicht nochmal passieren kann oder auch nicht?
Wenn ich mal kurz anfangen darf. Also der Euro hat nachgegeben, aber das hat jetzt nichts mit der Inflation in Europa zu tun. In den USA gibt es ja eine ähnliche Inflation. Das hat was mit der Stärke des Dollar zu tun. Also haben ja auch andere Währungen nachgegeben. Und die Euro-Schwäche jetzt würde ich jetzt nicht als ein Krisensignal sehen. Das sind einfach Devisenentwicklungen, es geht mal auf, mal ab. Auch als der Euro bei 1,60 Dollar war, hat ja niemand gesagt, dass es mit dem Dollar den Bach runtergeht. Es geht eben mal auf, mal ab. Die Inflation, die wir jetzt haben, das ist natürlich ein anderes Thema, das würde ich davon trennen, aber trotzdem würde ich darauf bestehen, dass man das nicht vergleichen kann mit der Zeit vor 100 Jahren. Also das sind wirklich völlig andere Dimensionen. Ich mache das immer in so einem schönen Beispiel klar, ich habe ja vorher gesagt, die Marke war am Ende, also stand ein Dollar bei 4,2 Billionen Mark. Und wenn man mal die Dimension, was eine Billion bedeutet, klar machen will, dann angenommen, ich gebe Ihnen pro Sekunde eine Mark oder einen Euro oder einen Dollar, dann dauert es 31.500 Jahre, bis sie eine Billion zusammen haben. Also das nur mal, um deutlich zu machen, um welche Dimensionen es damals ging. Wir haben heute eine Inflation von 10%. Damals waren es, ich weiß gar nicht, ob man das ausdrücken kann, noch in Prozenten, was damals herrschte. Und die Bedingungen waren natürlich ganz, ganz besondere. Also da kam wirklich alles zusammen. Wir haben sie jetzt alles aufgezählt, was damals an Problemen zusammenkam. Im Vergleich dazu ist das, was wir heute an Problemen haben, nicht unwichtig. Sie sind groß, aber sie sind trotzdem klein im Vergleich zu dem, was wir damals haben. Und deswegen glaube ich auch, dass das heute lösbar ist, diese Inflationsproblematik.
Ja, also ich denke auch, dass das wird vorbeigehen. Und der Vergleich hinkt natürlich hinten und vorne. Also wir haben jetzt lang keinen Krieg mehr verloren hier, muss man sagen. Insofern sind auch unsere Verbindlichkeiten nicht im Ausland, sondern das ist alles im Inland. Und von daher ist das kaum vergleichbar. Die Währungsprobleme, die wir heute haben, liegen eher in so einer Währungsunion, die nicht vollendet ist. Aber das war nun wirklich damals kein Thema. Und also sozusagen die Probleme, die wir heute haben, gab es damals nicht. Und die Probleme, die es damals gab, gibt es heute nicht. Gleichwohl kann man natürlich schon sich, finde ich, diese Inflationszeit fand ich eben wie so ein Lehrbuchbeispiel, was alles schief gehen kann. Es war so ein perfekter Sturm. Und so ein paar Dinge, die damals schiefgelaufen sind, sieht man natürlich heute in Ansätzen jedenfalls auch wieder. Ne? Dass eben häufig gesagt wird, so das muss jetzt sein, jetzt spielt Geld keine Rolle, eben beim Wumms und beim Doppelwumms und beim wahrscheinlich bald anstehenden Dreifachwumms und so. Da spielt jetzt eben mal Geld keine Rolle und das ist so eine Mentalität, die damals war, weil also im Ersten Weltkrieg hieß es, naja, wir können doch unsere Soldaten im Feld nicht alleine lassen, spielt Geld keine Rolle. Und dann nach dem Krieg spielt Geld keine Rolle und. Und das ist schon so ein bisschen so eine Mentalität, die mir heute so vom Geschmack her etwas zu weit verbreitet ist.
Ja, und vielleicht auch eine Parallelität, die ich noch sehe, ist so diese kruden Theorien. Also Sie haben es vorher beschrieben, diese kruden Theorien, die damals so durch die Welt geisterten oder vor allem durch Deutschland. Und heutzutage haben wir so diese Modern Money Theory, die ich mal in die gleiche Ecke stellen würde. Das Glück und der Unterschied ist allerdings, dass die heute eine Außenseiterrolle spielt. Also die ist wirklich jetzt nicht die gängige Theorie in den Wirtschaftswissenschaften. Ich kenne keinen wirklich bekannten Wirtschaftswissenschaftler, der die vertreten würde, aber es ist natürlich auch so ein Symptom.
Ja, es ist ein Symptom, aber eben, heute weiß man, wie man mit Inflation umgeht. Damals wusste man es schlicht nicht, man ist da einfach reingelaufen. Auch die Zentralbanken wussten nicht, wie ihnen geschah.
Was hätte ich denn damals in der Zeit von 1923 am schlausten als Investor getan?
Naja, am besten rausgekommen sind die Landwirte, nicht? Denen ging es gut, die haben weiter produziert wie immer. Ab und zu sind hungrige Arbeiter aus der Stadt gekommen und haben das Feld ein bisschen geplündert, aber das war überschaubar. Die am schrecklichsten dran waren halt alle, die von Zinsen gelebt haben. Oder die halt eine Rente bekommen haben oder sonst wie von staatlichen Zuführungen, die eben immer hoffnungslos hinter der Inflationsrate hinterher waren, sodass die einfach die armen Schweine waren, muss man sagen. Die Arbeiter haben es ganz gut hingekriegt, grosso modo ihre Löhne später auch an den Dollar zu knüpfen. Also die haben relativ schnell einen Lohnausgleich bekommen, weil die deutsche Industrie, die wollte ja auch exportieren und die wollte ja, dass die Fabriken laufen. Die konnten sich keine Streiks im Grunde leisten, weil sie dafür dann auch zu gut im Geschäft waren. Jedenfalls, wenn sie exportiert haben, sodass das ganz gut war. So, der Investor, was ja eigentlich die Frage ist, war gut beraten, wenn er Gold hatte, wenn er Land hatte, wenn er Immobilien hatte und wenn er in Fabriken investiert war, also in Unternehmen investiert hatte, die ins Ausland exportiert haben. Und natürlich Leute, die in ausländischer Währung dann angelegt haben. Also Es gab das sogenannte Loch im Westen, Teile des Ruhrgebiets waren besetzt. Das hat das Deutsche Reich damals nicht anerkannt als Ausland, weil sie haben gesagt, das ist nur besetzt und das kommt ja bald wieder. Deswegen machen wir da jetzt keine Zollgrenze. Und dann konnte da über dieses Loch im Westen konnte eben viel Geld ins Ausland geschafft werden und in ausländische Währung gedreht werden. So kam es, dass eben viele Deutsche eben einfach auch dann ganz gut über diese Zeit hinweggekommen sind. Also das sind so grob die Lehren von damals, reale Investitionen, Fremdwährungsinvestitionen und in die richtigen Fabriken investieren.
Ich kann das unterstreichen, ich möchte es nur ein bisschen einschränken. Gold nur dann, wenn man nicht in so eine Devisenrazzia gekommen ist.
Genau.
Sonst war das auch ein Problem. Und Immobilien, die musste man natürlich auch unterhalten können. Genau. Also da musste man das Geld haben für den Unterhalt, was dann viele auch nicht hatten, sodass es dann teilweise Leute gab, die mitten in der Inflation ihre Immobilie abstoßen mussten, weil sie sie einfach nicht mehr unterhalten konnten. Und deswegen letzten Endes für den gemeinen Bürger, also der Mittelunterschicht konnte ja sowieso nichts anlegen, die lebten von der Hand in den Mund, aber der, sagen wir, obere Mittelschicht war eigentlich das einzige Aktien. Auch wenn die zwischenzeitlich auch stark verloren haben, aber über einen Zeitraum von den nächsten 2-3 Jahren sind sie damit vergleichsweise noch am besten rausgekommen im Vergleich natürlich zu allen anderen Zinsanlagen und so weiter.
Das mit den Immobilien war eben das Problem, dass es dann eben sehr schnell einen Mietendeckel gab. Das heißt, die Mieten wurden eingefroren, aber natürlich die Kosten für den Unterhalt der Immobilie sind brutal nach oben gegangen. Und da hat es eben sehr viele Immobilienbesitzer, Vermieter wahnsinnig eingezwickt, weil die konnten natürlich auch nicht weglaufen. Und war natürlich für den Staat, muss man sagen, eine leichte Beute, um die Bevölkerung eben wenigstens auf der Wohnungsseite zu entlasten.
Ja, mit Blick auf die Uhr würde ich den Podcast gerne mit folgender Frage abschließen. Warum sollte denn jemand nochmal ein Buch über Inflation lesen? Also was gibt es, worauf kann man die Leser schmackhaft machen, was sie erwartet?
Weil es noch 100.000 weitere Informationen gibt, die wir jetzt hier noch gar nicht teilen konnten und weil das eine unglaublich spannende Zeit ist. Also ich habe unheimlich viele Rückmeldungen von Lesern gekriegt, die gesagt haben, das ist ja wie ein Krimi. Also das ist zwar ein Sachbuch, aber es liest sich wie ein Krimi und letzten Endes war das ein Krimi, der letzten Endes glücklich geendet ist, aber natürlich zwischenzeitlich viele Verluste produziert hat.
Es ist eine spannende Geschichte und eben diese Protagonisten aus dieser Zeit, das sind sehr spannende Charaktere und es ist für mich jedenfalls auch sehr lehrreich gewesen, wie sowas abläuft, wie eine Inflation entsteht und dass es eben auch ja keine einfachen Erklärungen gibt. Man muss wahrscheinlich in der Zeit einfach mal gelebt haben und dann weiß man, wie sich sowas anfühlt und dann weiß man, wie sowas läuft. Und es ist in der Tat, Herr Stocker, Sie haben es auf den Punkt gebracht, es ist ein Krimi.
Oh je. Ja, dann vielen Dank, Herr Stocker, dass ich Sie als Gast begrüßen durfte. Auch an dich, lieber Georg. Es war sehr, sehr aufschlussreich und hat tatsächlich auch ein bisschen Lust gemacht, sich ein Inflationsbuch mal auf den Nachttisch zu legen.
Oder auch zwei.
Oder auch zwei, richtig.
Ich hoffe, Sie können danach noch schlafen.
Genau, ja. Unter der Matratze immer das Geld.
Mit der Hoffnung, dass keine Razzia kommt, ja. Bis zum nächsten Mal und investieren Sie intelligent.
Tschüss, danke.
Vielen Dank, Wiederschauen.